Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, an dem ein Meilenstein gesetzt wurde. So jedenfalls bewertet Familienministerin Giffey das Maßnahmenpaket, das die Bundesregierung heute zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf den Weg gebracht hat. Begleitet wird das von Bemühungen der CDU, innerhalb der nächsten Jahre eine Frauenquote von 50% anzugehen für Führungspositionen. Über beides berichten wir gleich. Wir stellen Ihnen das Corona-Hilfsprogramm vor, das die Bundesregierung jetzt noch zusätzlich plant für angeschlagene Unternehmen. Und apropos angeschlagene Unternehmen, da schalten wir nachher noch nach Frankfurt, um uns über die Einschnitte bei der Commerzbank informieren zu lassen. Darüber berät gerade der Aufsichtsrat der krisengebeutelten Bank. Doch damit erst einmal zu der Frauenquote, zu der sich die CDU jetzt nach langem Hin und Her in einer Nachtsitzung durchgerungen hat. Den Vorschlag, auf den sich die Satzungskommission nach 11-stündigen Beratungen geeinigt hat, den stellt Ihnen Katharina Hamberger vor.
Es waren zähe Verhandlungen. Bis in die Nacht hinein wurde gestern in der Satzungs- und Strukturkommission, der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak vorsitzt, gerungen, bis man sich dann nach 11 Stunden auf einen Kompromiss zur Frauenquote einigen konnte. Ein erster Entwurf hatte vorgesehen, dass schon 2023 eine Quote von 50% bei Parteiämtern und Mandaten gelten soll. Nun soll die Partei dafür 2 Jahre länger Zeit bekommen. Ab Anfang kommenden Jahres soll eine Quote von 30% Frauen für die Vorstandswahlen ab der Kreisebene gelten, ab dem 1. Januar 2023 eine Quote von 40% und ab 2025 soll die verbindliche Quote dann bei 50% liegen. Diese Regelung soll immer dann gelten, wenn mehrere Personen in einer Gruppenwahl zu wählen sind, also zum Beispiel mehrere Beisitzerinnenposten oder stellvertretende Vorsitzende. Kandidieren allerdings weniger Frauen, als ihnen Posten zustünden, können die frei werdenden Plätze mit Männern aufgefüllt werden. Werden die Frauen, die sich zur Wahl stellen, allerdings nicht gewählt, bleibt deren Stuhl leer. Auch für die Listenaufstellung soll es eine, allerdings nur weiche Quote geben, also keine Verpflichtung. Zudem einigte sich die Struktur- und Satzungskommission auf die Einführung eines Jugendstellvertreters oder einer Stellvertreterin, einer Person unter 40 Jahren und einem oder einer Digitalbeauftragten in jedem Vorstand. Auch soll es eine Elternzeit für Parteiämter geben. In der Frauenunion ist erst einmal die Freude groß. Schon lange wirbt die Vereinigung für eine verbindliche Quote. Auf allen Ebenen der Partei und auch bei den Mandaten sollen Frauen zu 50% vertreten sein, sagt Anja Wagner-Scheid, stellvertretende Bundesvorsitzende der Frauenunion. Dieses Ziel ist nun zum Greifen nah. Zu der Argumentation von Quotengegnern, der Frauenanteil in den Parteiämtern sei so gering, weil es eben schwer sei, Frauen zu finden, die kandidieren wollten, sagt die Saarländerin, das sei die berühmte Henne-Ei-Diskussion.
Müssen wir in unserer Partei wirklich 50% weibliche Mitglieder haben, um den Anspruch zu erheben, auf 50% der Mandate zu fordern? Ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh daraus. Wir müssen den Anteil von Frauen in unserer Partei anheben und wir müssen unsere Partei Chancen für Frauen und für Männer eröffnen. Und dann kriegen wir auch mehr weibliche Mitglieder.
So Wagner-Scheid. Die Quote sieht sie als einen Baustein von vielen. Es brauche zudem zum Beispiel auch Formate, die Frauen ansprechen oder eine andere Willkommenskultur in der Partei. Der Landesvorsitzende der CDU in Thüringen, Mike Moring, selbst Mitglied der Kommission, hält den Kompromiss grundsätzlich für gut. Besonders, dass nun bis 2025 Zeit ist für eine paritätische Besetzung von Ämtern. Aber
man muss natürlich, glaube ich, immer auch ein bisschen jetzt mitschauen, wie lebensnah gestaltet sich das aus und ist es überall möglich oder was muss man noch tun, damit man mehr Frauen für die CDU gewinnt, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Parteiarbeit auch organisieren kann und zum Beispiel auch die Situation von Alleinerziehenden berücksichtigt.
Zu Moring im Deutschlandfunk. Besonders viele Gegner und Gegnerinnen der Quote gibt es unter anderem in der Jungen Union. Aber selbst dort scheint man mit dem Kompromiss zufrieden. In der heutigen Sitzung des JU-Bundesvorstandes habe es kaum Widerspruch und Lob für den Kompromiss gegeben, ist zu hören. Allerdings regt sich an anderer Stelle heftiger Widerstand in der Partei gegen die Quote. Diese sei leistungsfeindlich und würde dazu führen, dass kompetente, engagierte Personen auf einigen Plätzen nicht mehr kandidieren dürften, sagte der Hamburger Bundestagsabgeordnete Christoph Ploss dem Spiegel. Bereits gestern kochten nach den Meldungen über den ersten Entwurf die Emotionen unter anderem in den sozialen Medien hoch. Dies könnte durchaus ein Vorgeschmack gewesen sein auf die Debatte beim Parteitag in Stuttgart im Dezember, wo über die Frauenquote abgestimmt werden soll. Sollte diese kommen, dürfte das auch eine Art Abschiedsgeschenk für die scheidende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer werden. Sie gilt als große Quotenbefürworterin.
Die CDU setzt auf eine Frauenquote von 50% ab 2025. Aus Berlin waren das Informationen von Katharina Hamberger. Und zu dieser Frauenquote, die die Christdemokraten und Demokratinnen jetzt anstreben, dazu passt auch das, was das Bundeskabinett heute auf Vorlage von Familienministerin Giffey auf den Weg gebracht hat, nämlich eine sogenannte nationale Gleichstellungsstrategie. Das heißt konkret ein Maßnahmenpaket, mit dem die Gleichstellung von Frauen und Männern vorangebracht werden soll. Gudula Geuter mit den Einzelheiten.
Das Echo auf die Gleichstellungsstrategie, die das Bundeskabinett heute beschlossen hat, ist geteilt. Franziska Giffey zumindest, als Bundesministerin unter anderem zuständig für Frauen, zeigt sich höchst zufrieden. Sie spricht von einem strategischen Startpunkt, einem Meilenstein.
Es ist die erste Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung, die ressortübergreifend abgestimmt und vereinbart worden ist in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Dabei sind sich, zumindest unter denen, die sich öffentlich äußern, fast alle einig über den Handlungsbedarf, den die SPD-Politikerin Giffey in Zeiten der Pandemie gestiegen sieht.
Wir haben in den letzten Monaten gesehen, wie wichtig diese Themen sind und wo wir in Deutschland auch noch große Ungleichheiten haben.
Auf mehr als 120 Seiten werden Herausforderungen und Handlungsfelder definiert. Es geht um gleichstellungspolitische Ziele von Entgeltgleichheit und Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf, über Verbesserungen in weiblich dominierten Bereichen wie der Pflege bis zur Frauenförderung in der digitalen Arbeitswelt und der Politik oder in Führungspositionen in Wirtschaft und öffentlichem Dienst. 67 konkrete Maßnahmen aus allen Ressorts der Bundesregierung listet die Strategie auf. Einige davon stellte Giffey am Vormittag vor, etwa den Beitrag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz zur Entgeltgleichheit.
Da ist natürlich ganz besonders auch die Steuerlast eine wichtige Frage. Das heißt also, Ehepartner, die eine Steuerklassenkombination 3 und 5 haben, sollen künftig mit Steuerbescheid darüber informiert werden, dass sie mit einem Wechsel zur Kombination 4-4 für beide mit dem Faktor die Lohnsteuerbelastung gleichmäßiger untereinander verteilen können.
Bessere Bedingungen in der Pflege trägt Gesundheitsminister Jens Spahn bei. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht will darauf hinwirken, dass Algorithmen, mit deren Hilfe Entscheidungen getroffen werden, nicht unzulässig zulasten von Frauen wirken. Frauenförderung im ländlichen Raum, mehr Teilzeit im öffentlichen Dienst, Gleichstellung und Diversität im Kultur- und Medienbereich. Die Liste der Maßnahmen, die sämtlich aus dieser Legislaturperiode stammen, ist sehr lang. Neu allerdings sind die Projekte nicht und auch nicht gerade mit Blick auf die Strategie aufgelegt.
Das ist eine bündelnde Funktion. Das ist schon ein Bekenntnis dazu, hier auch nicht nur die Dinge, die bereits umgesetzt oder geplant sind, zu machen, sondern auch konkret hier weiterzukommen.
Sagt dazu die Bundesfrauenministerin, die auch betont, dass die Ministerien jeweils zur Umsetzung verpflichtet seien. Das unterstreiche eben der gemeinsame Kabinettsbeschluss. Nach Giffeys Vorstellung gehört dazu auch, dass bei der Erarbeitung von Gesetzentwürfen und bei Budgetentscheidungen besonders Fragen der Gleichstellung zu berücksichtigen sind, und zwar in einem frühen Stadium. Ein solcher Geschlechtergerechtigkeitscheck, wie sie es nennt, gehört zu den Punkten, die die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, besonders begrüßt. Trotzdem vermisst sie insgesamt den Biss, fordert festgeschriebene Pflichten statt Appellen. Enttäuscht zeigt sich auch die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Katja Suding.
Es ist ein Fortschritt, dass wir dieses Thema auf die Tagesordnung heben. Aber dafür reicht es nicht, 67 Maßnahmen zusammenzuschreiben und seien sie auch nur aus den unterschiedlichen Ministerien.
Ähnlich gespalten ist das Urteil des Deutschen Frauenrats. Mit der Strategie setze die Bundesregierung ein zentrales Vorhaben um, sagt zwar dessen Vorsitzende Mona Küppers, um dann aber zu beklagen, es fehle an der Verpflichtung aller Ministerien, die Gleichstellungspolitik zum roten Faden zu machen. Sie vermisst Ziele, die über die Legislaturperiode hinausgingen.
Aus Berlin, Gudula Geuter. Wer letztendlich die Zeche zahlt für die Milliarden und Abermilliarden, die jetzt zur Bewältigung der Corona-Krise gebraucht werden, das ist noch nicht abzusehen, zumindest noch nicht entschieden. Aber die EU-Kommission hat wie erwartet den von der Bundesregierung eingerichteten Rettungsschirm gebilligt, der mit 600 Milliarden Euro ausgestattet ist, um Unternehmen zu retten oder zu unterstützen, die wegen der Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind. Jetzt kommen noch einmal 25 Milliarden an Überbrückungshilfen dazu. Aus Berlin berichtet Martin Polanski.
Wir fahren auf Sicht,
sagt Wirtschaftsminister Peter Altmaier und hat dabei kleinere Betriebe oder auch Solo-Selbstständige im Blick. Die konnten im Frühjahr sogenannte Corona-Soforthilfen beantragen und jetzt gibt es Überbrückungshilfen für die Monate Juni, Juli und August. 25 Milliarden Euro wird der Bund dafür bereitstellen.
Wir leisten damit nicht nur einen Beitrag zur Stabilisierung der Wirtschaft und zum konjunkturellen Aufschwung. Wir leisten damit auch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer gewachsenen Strukturen, weil wir möchten, dass das, was zum Teil über viele Jahrhunderte gewachsen ist, denken Sie an Handwerk beispielsweise, denken Sie an freie Berufe, dass dies durch die Krise nicht nachhaltig beschädigt wird.
Seit heute ist die Webseite für die Überbrückungshilfen freigeschaltet. Einen Antrag zu stellen ist aber etwas komplizierter als im Frühjahr für die Soforthilfen. Ein Betrieb muss jetzt glaubhaft machen, dass er im April und Mai zusammen mindestens 60% weniger Umsatz hatte als im April und Mai 2019. Dann gibt es gestaffelte Hilfen für die Fixkosten wie Mieten oder Kreditzinsen. Maximaler Zuschuss 150.000 Euro für 3 Monate. Um Missbrauch zu vermeiden, können die Anträge nur über einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer gestellt werden. Diese müssen zudem nachträglich belegen, wie hoch die Umsatzeinbußen und der Hilfsbedarf tatsächlich ausgefallen sind. Altmaier rechnet damit, dass die ersten Anträge in der kommenden Woche eingehen und die ersten Hilfen Ende Juli ausgezahlt werden. Hauptkritik von Branchenverbänden, Überbrückungshilfen für 3 Monate seien zu kurz veranschlagt. Der Deutsche Reiseverband etwa verweist darauf, dass die Krise im Herbst längst noch nicht ausgestanden sein dürfte. Wirtschaftsminister Altmaier betont, dass die Bundesregierung die weitere Entwicklung genau verfolgen werde, um dann angemessen zu reagieren. Gleichzeitig setzt Altmaier aber auf das Konjunkturprogramm der Bundesregierung, dessen Wirkung, zum Beispiel die niedrigere Mehrwertsteuer, gelte es nun abzuwarten.
Das heißt, wir befinden uns im Augenblick in einer wichtigen Phase, wo die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass wir ab der zweiten Jahreshälfte, also etwa ab Oktober, November, dann tatsächlich auch wieder Wirtschaftswachstum im Vergleich zu den Vormonaten erleben werden. Das ist ein Licht am Ende des Tunnels.
Bis Ende August können Betriebe die Überbrückungshilfen beantragen und dann schauen, ob das Ende des Tunnels tatsächlich nahe ist. Fahren auf Sicht eben.
Zu den Unternehmen, die in Schieflage geraten sind, gehört auch die ohnehin schon teilverstaatlichte Commerzbank. Da musste der Aufsichtsrat heute entscheiden, wie es weitergehen soll, nachdem sowohl der Vorstandschef Zielke als auch der Aufsichtsratsvorsitzende Schmidtmann ihren Rücktritt eingereicht haben und gleichzeitig auch von Entlassungen und möglichen Filialschließungen die Rede war. Die Sitzung zieht sich hin, läuft immer noch. Mischa Erhardt in Frankfurt, ist da schon etwas durchgesickert?
Ja, da ist etwas durchgesickert. Ich habe aus der Aufsichtsratssitzung erfahren, dass offenbar keiner der anwesenden Aufsichtsräte für den Vorsitz kandidieren will, also den Posten von Stefan Schmidtmann einnehmen will. Deswegen dauert das Ganze offensichtlich auch noch ein wenig an. Offizielles gibt es noch nicht, aber das würde eben bedeuten, dass der Aufsichtsrat erstmal nach einem neuen Aufsichtsratmitglied suchen muss, der gleichzeitig dann auch den Vorsitz übernehmen will. Und dadurch könnte sich das natürlich ein bisschen hinziehen.
Warum ist das so schwierig, da eine neue Führung zu finden?
Naja, offenbar ist da keiner bereit und willens, einfach zu sagen, okay, ich sehe das als eine große Herausforderung jetzt für mich und sehe das als sinnvoll, diesen Posten zu übernehmen. Das muss ja wahrscheinlich auch ein Typ sein, der auf der einen Seite moderieren kann zwischen den verschiedenen Interessen innerhalb der Bank und auf der anderen Seite aber auch wahrscheinlich hart durchgreifen muss, denn es sind ja schon sehr starke Stellenstreichungen und Sparprogramme im Gespräch und Umstrukturierungsprozesse der Bank. Also da wollte offenbar keiner. Was sich zeigt, definitiv, ist, dass das alte Team, das ja diesen Doppelrücktritt gemacht hat, also Vorstand Martin Zielke und Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Schmidtmann vor allem, ein wenig Chaos hinterlassen haben, muss man wohl sagen. Das war relativ schlecht offenbar organisiert, denn das läuft ja dann jetzt doch hinaus auf ein Machtvakuum in der Commerzbank, wenn sich das über ein paar Wochen zieht. Und das in einer Zeit, wo eben jeden Tag Nachrichten kommen über die Commerzbank, mögliche Stellenstreichungen, Filialschließungen und so weiter. Das macht es natürlich nicht einfacher. Und wenn wir dann auch noch blicken, dass wir in einer schweren Krise drin stecken mit Corona und nicht wissen, was auf Banken zukommt, dann ist dieses Chaos im Moment, muss man es nennen, das denkbar ungeeignetste Szenario für eine Bank.
Wird da überhaupt schon inhaltlich diskutiert? Ist da auch schon etwas zu hören, wie viele Stellen dann tatsächlich wegfallen sollen und wie viele der Filialen dann auch geschlossen werden?
Also da sind verschiedene Zahlen im Gespräch, die basieren aber alle eigentlich auf einer alten Strategie des vorigen Vorstandes Martin Zielke. Und da kursierten dann eben Zahlen von bis zu 7000 Stellen, die abgebaut werden könnten. Das wäre rund ein Viertel dann der Mitarbeiter der Commerzbank, wenn man noch die 4300 dazu rechnet, die im Herbst schon angekündigt wurden. Bei den Filialen sind im Gespräch bis zu 500. Das wäre jede zweite Filiale, die wegfällt. Aber, und jetzt kommt eben das große Aber, das waren alles die Pläne und Strategien des ehemaligen Vorstandes Martin Zielke. Wenn jetzt ein neuer Vorstand kommt, und der muss ja kommen, früher oder später, dann wird der eine eigene Strategie erarbeiten müssen, denn der muss die ja auch gegenüber Mitarbeitern, gegenüber Kunden, aber auch gegenüber den Eigentümern vertreten können. Und das kann er nur, wenn das seine eigene Handschrift trägt. Einig sind sich eigentlich alle, auch Arbeitnehmervertreter, dass es harte Einschnitte geben wird. Die Arbeitnehmer sind da auch zu Einschnitten bereit, weil die Commerzbank eben zu hohe Kosten hat und die sie runterbringen muss. Wie gesagt, das alles verzögert sich jetzt und das geht natürlich dann auch, und das muss man auch mitbedenken, auf Kosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn die, wenn die solche Zahlen hören, 7000 Stellen, die möglicherweise im Feuer stehen, die zittern natürlich um ihre Arbeitsplätze und sind dann natürlich auch nicht besonders motiviert, wahrscheinlich bei ihrer Arbeit da weiterzumachen.
Redet da jetzt der Staat eigentlich auch mit?
Naja, also ich meine, der ist natürlich der größte Anteilseigner mit 15,6%. Ich nehme mal an, dass der Rückzug Zielkes auch damit zusammenhängt, dass offenbar nicht mehr genug Rückhalt von diesem Großaktionär, dem Staat, dem Bund kam und er deswegen möglicherweise auch seinen Rücktritt angekündigt hat. Bisher hat sich der Bund, muss man sagen, bei der Commerzbank im operativen Geschäft ziemlich rausgehalten und ich denke, das will die Regierung eigentlich auch so weiterführen. Aber ob das dann jetzt noch möglich ist, ob die nicht da vielleicht doch noch irgendwo auch mit sprechen wollen oder müssen, das wird sich jetzt zeigen.
Die Commerzbank muss sich neu aufstellen und das gestaltet sich offenbar ganz schön schwierig, wie uns Mischa Erhardt aus Frankfurt gerade mitgeteilt bzw. darüber informiert hat. Danke dafür. Ihre erste Auslandsreise nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat Angela Merkel heute nach Brüssel geführt, wo sie auch im Europaparlament die deutsche Ratspräsidentschaft zu erläutern hatte. Gespannt war man dabei vor allem darauf, wie weit die Bundeskanzlerin gehen würde mit ihren Ankündigungen und mit ihren Forderungen nach europäischer Solidarität. Aus Brüssel berichtet Bettina Klein.
An einem regnerischen Mittag empfing Parlamentspräsident David Sassoli die deutsche Kanzlerin in Brüssel. Beide mit Maske, Abstand und höflicher Verneigung. Für Merkel war es eine Premiere in Corona-Zeiten, ein kleines Stück wiedergewonnener Normalität im inzwischen wieder teilweise besetzten Brüsseler Parlamentssaal.
Wie die meisten von Ihnen habe auch ich die direkten Begegnungen mit Menschen, die Gespräche von Angesicht zu Angesicht vermisst. Und für mich ist dies nun die erste Auslandsreise nach Ausbruch der Pandemie. Und sie führt mich bewusst und mit ganzer Überzeugung zu Ihnen, ins Herz der europäischen Demokratie.
Angela Merkel erinnerte an das menschliche Leid und die wirtschaftlichen Ängste infolge der Corona-Pandemie und nannte 5 Schwerpunktthemen der deutschen Ratspräsidentschaft, die ihr besonders wichtig seien. Die Grundrechte, der Zusammenhalt, der Klimaschutz, die Digitalisierung und Europas Verantwortung in der Welt.
Diese 5 Themen sind wichtig, weil wir Europa nachhaltig wandeln müssen, wenn wir Europa schützen und bewahren wollen.
Dass sie das Thema Grundfreiheiten an den Beginn ihrer Rede stellte und so einen gewissen Fokus gab, war sicher kein Zufall, nachdem sich zuletzt Zweifel häuften, ob die ganze Problematik unter den Tisch fallen könnte bei der nötigen Einigung zum Aufbaufonds und der drängenden Zeit. Die Einschränkung elementarer Grundrechte, um das Coronavirus einzudämmen, sei ein harter Preis gewesen, so Merkel. Denn für diese Grundrechte hätten Generationen in Europa hart gerungen. Und sie erinnerte erneut an ihre eigene Biografie.
Für mich, die ich 35 Jahre meines Lebens in einem System der Unfreiheit gelebt habe, war die Einschränkung dieser Rechte in der Pandemie eine Entscheidung, die mir unendlich schwer gefallen ist.
Die Menschen- und Bürgerrechte bilden das ethisch-politische Fundament, auf dem Europa ruht. Die Pandemie habe allen vor Augen geführt, wie kostbar diese Grundwerte seien.
Eine Demokratie, in der oppositionelle Stimmen unerwünscht sind, eine Demokratie, in der soziale oder kulturelle oder religiöse Vielfalt unerwünscht ist, ist keine.
Sie haben zu meiner großen Freude die Grundrechte ganz an den Anfang gestellt. Mein Appell ist jetzt natürlich, diesen Reden auch Taten folgen zu lassen. Wir brauchen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, unabhängige Justiz, freie Presse in ganz Europa. Wir brauchen einen Sanktionsmechanismus, der wirkt.
So die SPD-Abgeordnete Katharina Barley. Für die Renew-Fraktion forderte die ungarische Abgeordnete Katalin Cseh Taten. Weiterhin nichts zu tun sei eine Wahl, schädlich für Europas Stabilität und ein weiterer Nagel im Sarg der ungarischen Demokratie.
Continuing to do nothing is a choice as well. A choice that is detrimental to the stability of the EU and means one more nail in the coffin of Hungarian democracy.
Die Bundeskanzlerin erinnerte indes an die bitteren Krisen, die man bereits überstanden habe und die jeweils geholfen hätten, die Nöte der anderen zu verstehen. Sie beschwor den Zusammenhalt in Europa, die Notwendigkeit, die Welt mit den Augen der anderen zu sehen und appellierte an das Europäische Parlament und seine Vielfalt.
Wer, wenn nicht Sie, könnte den Menschen in Europa die Haltung anderer Mitgliedstaaten erklären? Und deswegen bitte ich Sie als Mittler und Vermittler des Zusammenhalts um Ihre Unterstützung in dieser schwierigen Zeit.
Mit Lüge lasse sich eine Pandemie nicht bekämpfen. Dem faktenleugnenden Populismus würden Grenzen aufgezeigt. Europa sei zu großem fähig, wenn wir einander beistehen, schloss Merkel. Die ganz praktische Bewährungsprobe steht unmittelbar bevor. In den nächsten Tagen muss eine Einigung zum Aufbaufonds und dem nächsten mehrjährigen Finanzrahmen her, damit der erste Gipfel unter deutscher Ratspräsidentschaft nächste Woche nicht zum ersten Misserfolg wird.
Bundeskanzlerin Merkel heute in Brüssel, beobachtet von Bettina Klein. Mehr als 3 Millionen Coronavirus-Fälle gibt es jetzt schon in den USA. Das hat Vizepräsident Pence in Washington gerade einräumen müssen. Und dennoch, mitten in der Pandemie, haben die USA jetzt ihre Ankündigung wahrgemacht und ihren Austritt aus der WHO, aus der Weltgesundheitsorganisation, jetzt auch ganz offiziell eingereicht. Ein Vorgehen, das international in zahlreichen Ländern kritisiert wird, auch von der Bundesregierung, wie Martin Ganselmeier berichtet.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn reagierte auf Twitter, und zwar in englischer und deutscher Sprache. Der Rückzug der USA sei ein herber Rückschlag für die internationale Zusammenarbeit. Die weltweite Infektionsdynamik zeige, dass koordiniertes Vorgehen wichtig sei. Wörtlich schrieb Spahn: Wir brauchen mehr Zusammenarbeit im Kampf gegen Pandemien, nicht weniger. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Jürgen Hart warf der Trump-Regierung vor, sie schade mit ihrer Austrittsankündigung den strategischen Interessen der USA und des Westens insgesamt. Als bislang größter Beitragszahler hinterlasse Amerika ein großes Vakuum, das vermutlich China zu füllen versuche. Umso wichtiger sei es, dass die EU ihr Engagement in der WHO stärke. Auch der FDP-Abgeordnete Ulrich Lechte kritisierte, dass die USA mit ihrer Rücktrittsankündigung China klein beigeben, anstatt ihnen in internationalen Organisationen die Stirn zu bieten. Der angekündigte Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation würde allerdings erst in einem Jahr wirksam. Der demokratische Herausforderer Joe Biden hat bereits angekündigt, nach einem Wahlsieg im November werde er am ersten Tag als Präsident der WHO wieder beitreten.
Nach einem gerade vorgelegten UNO-Bericht greifen syrische Regierungstruppen ganz systematisch, das heißt mit voller Absicht, also auch Krankenhäuser und Schulen an. Im UNO-Sicherheitsrat allerdings haben Russland und China gestern Abend mit einem Veto verhindert, vorerst jedenfalls, dass Hilfslieferungen in das Bürgerkriegsland fortgesetzt werden können. Aus New York berichtet Peter Mücke.
Im Interview mit dem ARD-Hörfunkstudio New York wurde der deutsche UN-Botschafter Heusgen deutlich. Die Vetos Russlands und Chinas seien schockierend.
Es geht hier um das Schicksal von 2,8 Millionen Menschen im Nordwesten Syriens, vor allen Dingen Frauen und Kinder, die vom Rest des Landes abgeschnitten sind, die unter erbärmlichen Umständen leben.
Bisher werden diese Menschen über 2 Grenzübergänge mit Hilfsgütern versorgt. Doch die entsprechende Resolution läuft aus. Bis Freitag muss der Sicherheitsrat eine Lösung finden. Russland will nur noch einen Übergang im Nordwesten Syriens offenhalten und als Verbündeter von Machthaber Assad die Vereinten Nationen schrittweise ganz aus dem Land drängen.
Das ist ein zynischer Vorschlag, zu sagen, ja, ein bisschen Hilfe geht, aber für alle Menschen machen wir das nicht.
Seit 2014 bekommen notleidende Menschen in Syrien Hilfe von den Vereinten Nationen. Grundlage ist eine Resolution, die es erlaubt, wichtige Güter auch in die Teile des Landes zu bringen, die von Machthaber Assad kontrolliert werden. Ursprünglich geschah das über 4 Grenzübergänge. Nach heftigem Widerstand Russlands wurde die Zahl Anfang des Jahres auf 2 reduziert. Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen halten eigentlich einen dritten Grenzübergang für notwendig. Aus Rücksicht auf Russland hatten die Verhandlungsführer Belgien und Deutschland aber bereits auf diese Forderung verzichtet.
Mit dem neuen Sicherheitsgesetz versucht die chinesische Führung ganz offenbar, die Rechte und die Freiheiten einzuschränken, die den 7 Millionen Einwohnern von Hongkong bisher eingeräumt wurden. Ein Vorgehen, da sind sich die Kritiker sicher, die der Demokratiebewegung ein Ende machen soll. Eine Woche nach dem Inkrafttreten des so umstrittenen Gesetzes hat nun auch ein chinesisches Sicherheitsbüro in Hongkong seine Arbeit aufgenommen. Steffen Wurzel berichtet.
Vor dem früheren Hotelgebäude im Hongkonger Stadtteil Causeway Bay weht die chinesische Flagge. Über dem Eingang prangt seit einigen Stunden das rot-goldene Hoheitszeichen der Volksrepublik China. Mit einer kleinen Zeremonie wurde das Büro für den Schutz der nationalen Sicherheit am Vormittag eröffnet, von Regierungschefin Carrie Lam und zwei hochrangigen Vertretern der kommunistischen Führung in Peking. Themen der nationalen Sicherheit sind die Aufgaben der Zentralregierung, betonte Luo Huining, der ständige Vertreter der Staats- und Parteiführung in Hongkong. Die Zentralregierung hat also das Recht und die Verantwortung, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die nationale Sicherheit aufrechtzuerhalten. Die Mitarbeiter des neuen chinesischen Polizei- und Geheimdienstbüros in Hongkong haben weitreichende Befugnisse. So dürfen sie unabhängig von der Hongkonger Polizei ermitteln, auch verdeckt. So dürfen sie etwa Telefone abhören und die Online-Kommunikation der Menschen in Hongkong überwachen. Und, was viele Juristinnen und Juristen in der Stadt empört, im Zweifelsfall dürfen sie auch ohne richterlichen Beschluss in Wohnungen von Verdächtigen eindringen. Nach Ansicht prodemokratischer Gruppen und Parteien in Hongkong widerspricht das Büro dem Prinzip Ein Land, zwei Systeme. Denn nach dem völkerrechtlichen Vertrag zur Übergabe der früheren britischen Kolonie an China genießt Hongkong Autonomie. Und zwar noch bis ins Jahr 2047. Tatsächlich regelt § 3 Absatz 2 der sogenannten gemeinsamen chinesisch-britischen Vereinbarung, dass Hongkong ein so wörtlich hohes Maß an Autonomie genießt, außer in den Bereichen Außenpolitik und militärische Landesverteidigung. Chinas Staats- und Parteiführung hat in den vergangenen Monaten allerdings mehrfach deutlich gemacht, dass der bei den Vereinten Nationen in New York hinterlegte Übergabevertrag für sie nicht mehr gültig sei. Der Vertrag habe sich mit der eigentlichen Übergabe der Stadt am 1. Juli 1997 erledigt. Klar geworden ist in den vergangenen Tagen, Chinas neues Sicherheitsgesetz spaltet Hongkong. Viele Rentnerinnen und Rentner sehnen sich nach Monaten der Proteste und der Coronavirus-Krise einfach nur nach Ruhe und wirtschaftlicher Stabilität. Viele unterstützen das Sicherheitsgesetz deswegen. Die meisten jungen Menschen hingegen sind entsetzt darüber, wie innerhalb weniger Tage vermeintlich selbstverständliche Grundrechte wie Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit einfach verschwunden sind. Vor allem viele gut gebildete Menschen in Hongkong wollen nun auswandern, so wie der 24-jährige IT-Experte Tom, der bei einem Finanzunternehmen in Hongkong arbeitet. Ich sehe mich selbst nicht als Chinesen, sondern als Hongkonger. Ganz offensichtlich ticken wir anders als die Menschen aus Festland China. In dem, was wir denken, was unsere Werte, die wir vertreten, angeht und auch unsere Lebenseinstellung und sogar unser kultureller Hintergrund sind etwas komplett anderes. Tom wurde nur wenige Monate vor der Übergabe der Stadt von Großbritannien an China geboren. Damit kommt er in Frage für eine Initiative der britischen Regierung. Sie hat allen vor Mitte 1997 geborenen Hongkongerinnen und Hongkongern die Einbürgerung in Aussicht gestellt. Chinas Staats- und Parteiführung protestiert scharf dagegen. Sie drohte der britischen Regierung mit Vergeltung.
Schönheitsreparaturen können ganz schön ins Geld gehen, wenn Mieter beim Auszug oder nach einer bestimmten Wohndauer ihre Wohnung renovieren müssen. Allerdings können Vermieter nicht immer alles auf den Mieter abwälzen. Es gibt da auch Einschränkungen, hat heute der Bundesgerichtshof klargestellt. Aus Karlsruhe, Shishi Deppe.
Es ist ein salomonischer Richterspruch. Wenn die Wohnung ursprünglich mal unrenoviert übergeben wurde, müssen beide, Vermieter und Mieter, die Kosten für die Schönheitsreparaturen tragen, falls sich der Zustand der Wohnung deutlich verschlechtert hat. Dahinter stehen folgende Überlegungen. Grundsätzlich sind die Vermieter fürs regelmäßige Streichen zuständig, wobei sie das auch auf ihre Mieter im Vertrag abwälzen können, was sie im Übrigen in den allermeisten Fällen tun. 2015 hatte der BGH jedoch entschieden, bei unrenovierten Wohnungen geht das nicht. Damit wären also Jahre nach dem Einzug wieder die Vermieter in der Pflicht. Die Bundesrichter sagen jetzt aber, die Vermieter müssen nicht alles zahlen. Denn die Mieter wussten ja beim Einzug bereits, dass sie eine unrenovierte Wohnung mieten. Sie wussten, worauf sie sich einlassen. Wenn jetzt auf Kosten des Vermieters alles ganz frisch gemacht würde, bekäme ein Mieter mehr, als er beim Einzug vorgefunden hat. Deswegen müssen sich jetzt beide Seiten die Kosten teilen. Normalerweise wird jeder eine Hälfte übernehmen müssen. Wobei das teuer werden kann. Grundsätzlich müssen die Vermieter Handwerker schicken. Erst wenn sie sich nicht kümmern und in Verzug geraten, können die Mieter selbst renovieren und vom Vermieter die Hälfte der Kosten einfordern.
Ein Bericht von Shishi Deppe, die Frauenquote der CDU, das ist ein Thema in unseren Kommentaren ab 19:05 Uhr. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Zagatta.